SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Claudia Deeg.
Schimpfworte sind verpönt im Radio, bei SWR1 Rheinland-Pfalz auch. Ich kann es aber trotzdem nicht ändern. Es muss sein, heute Morgen, am schönsten Arsch der Welt. So heißt nicht ein neues Comedy-Programm meines heutigen Gastes, sondern sein neues Buch. Schönen guten Tag, Bernhard Hoecker.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Und ich grüße das gesamte Sendegebiet.
Die meisten kennen Sie als Comedian aus Genial daneben, Switch Reloaded oder von der Bühne. Jetzt haben Sie pünktlich zur Buchmesse ein außergewöhnliches Buch über Neuseeland geschrieben. Lohnt sich Neuseeland als Reiseziel?
Auf jeden Fall. Also ich war ja da. Und
das ist nicht schlecht, wenn man ein Buch darüber schreibt.
Das ist ganz gut, wenn man da was drüber schreibt, und bin völlig begeistert. Also ich hatte schon im Vorfeld, kennt man ja Neuseeland über die Herr-der-Ringe-Filme, da ist es, glaube ich, am bekanntesten durchgeworden. Und man hat, also ich habe auf Landschaften gehofft und ich habe auf nette Menschen gehofft, entspannte Menschen gehofft, auf ja tolle Erlebnisse, und es war genau so ist es gewesen.
Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, dass es kein Wunder ist, dass Sie so schwärmen, weil
Ich bin vertraglich verpflichtet. Genau. Nicht mehr. Ich war, glaube ich, nur bis Juli vertraglich verpflichtet.
Weil das Ganze Land, war ein
genau, das Land schön zu finden. Aber jetzt finde ich es auch persönlich schön. Nein, es ist so. Ich bin gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, Werbung für Neuseeland zu machen. So eine Internetkampagne. Und dann habe ich kurz überlegt und festgestellt, wenn ich Werbung für Zahnpasta mache, tragen die mir die Zahnpasta nach Hause. Bei Neuseeland ist das schwierig. Da müssen die Milch nach Neuseeland bringen. Und dann habe ich erstmal zugesagt. Denn Neuseeland ist schon immer eines meiner absoluten Traumländer gewesen. Also es ist ja immer, viele wollen nach Australien. Und da sind mir zu viele giftige Tiere. Und ich habe gesagt, nee, Neuseeland, da gibt es nicht ein einziges giftiges Tier.
Stimmt das?
Habe ich gehört, und genauso ist es. Es gibt kein für den Menschen gefährliches Tier.
Die Haie?
Die findet man jetzt in den Gebirgszonen eher selten.
Und okay, mit dem Strand haben Sie es nicht so.
Da werden wir
später nochmal drüber reden.
Genau.
Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wie das Projekt ablief. Genau. Also das Ganze war ja eine Kombi mit Internet-Usern, genau. Die also konnten sagen, was sie zu tun
genau.
haben.
Genau, eine Internet-Kampagne heißt, in der ersten Phase, das war so geil mit diesen Werbeleuten, Proof-Face, Pre-Face, Up-Face, Down-Face und all sowas. Ja. Phase 1, die User machen Vorschläge, was ich in Neuseeland besuchen soll. Also Leute, die da waren, sagen, was ihnen gefallen hat. Und Leute, die noch nicht da waren, sagen, was sie gerne mal sehen möchten. Phase 2. Wir haben dann grob vorsortiert, was überhaupt geht. Also so Dinge wie schwimme im Lavastrom haben wir rausgelassen. Oder so Dinge wie wandere einmal den sowieso entlang, weil das ist eine mehrtägige Tour. Klappt nicht. Dann haben wir die räumlich sortiert und die auf die 10 Tage, die ich da war, verteilt. Und dann gab es für jeden Tag 3 Vorschläge, über die dann die User wiederum abgestimmt haben. Die hatten 24 Stunden Zeit.
Genau. Dann erfahren, was sie machen müssen an dem Tag.
Also in Deutschland hatte man 24 Stunden Zeit, sich für einen der 3 Vorschläge zu entscheiden. Und wir haben dann um 12 Uhr Ortszeit erfahren, was wir am nächsten Tag machen. Das heißt, wir hatten gerade mal so 6-7 Stunden Zeit, das vorzubereiten.
Und was war das Tollste für Sie?
Also abgesehen von allem war das Tollste für mich ein Moment. Also eine Aufgabe war, Zelte und erzähle eine gute Nachtgeschichte. Und das Ganze wurde...
Nee, und erzähle eine Gruselgeschichte.
Eine Gruselgeschichte. Oh Gott, stimmt, ich hätte mein Buch mal lesen sollen. Ist verdammt gut vorbereitet, möchte ich sagen. Und dann war die Idee, weil wir das Ganze dann gefilmt haben, um zu zeigen, dass ich die Aufgabe erfüllt habe, dass ich mich auf den Weg mache, einen Zeltplatz suchen. Und dabei sind wir mit einem Hubschrauber über ein Gebirge geflogen, und dann meinte der Regisseur Tommy Krappweis zu dem Piloten, ob er mal kurz dort auf diesem Berg halten könne. Er würde mich dann rauswerfen und ich soll 2 Runden drehen, und die filmen mich, wie ich halt so übers Gebirge laufe. Und das waren 5 Minuten oder 10 maximal, die ich auf einer meiner Meinung nach bisher unberührten Bergspitze, einem Bergkamm entlang gelaufen bin. Und ich liebe Berge, und das war für mich das wirklich beeindruckendste Erlebnis. Gigantische Landschaft, Wind, es riecht nach frischer Frühlingsnatur. Es war Frühling, als ich da war. Und ja, und einfach ein geiles Erlebnis, um dieses, möchte ich mal sagen, vulgäre Wort jetzt doch auch noch benutzen zu wollen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben zusammen mit Tobias Zimmermann ein Buch über Neuseeland geschrieben. Am schönsten Arsch der Welt. Bekenntnisse eines Neuseelandreisenden. Es ist ja kein klassischer Reiseführer.
Nee, also das
Was ist es denn?
Das Problem ist also ich war 10 Tage da unten in Neuseeland. 10 Tage in einem Land zu sein und dann einen Reiseführer zu schreiben, ist ja schon, möchte ich mal sagen, vermessen.
Ja.
Wenn nicht sogar unverschämt den Leuten gegenüber, die wirklich viel Zeit da unten verbringen und in dieses Land eintauchen. Ich selber war 10 Tage da und dachte mir, das reicht, um ein Buch zu schreiben. Und man kann das noch toppen. Ich habe das mit Tobias Zimmermann zusammengeschrieben. Der war überhaupt nicht mit. Und die Idee war, ich schreibe von meinen Erlebnissen, schicke ihm das nach Hause, und er als studierter Musikethnologe ist natürlich bewandert im Akquirieren von Informationen, kommentiert dann das,
sprich,
was ich
googelt?
Geschrieben
habe.
Na, der macht sogar Sachen, hat er mir erzählt. Er geht in diese, wie heißt das, diese Gebäude, wo diese Bücher stehen,
Bibliotheken.
Und dann blättert er in diese Seiten, wo so irgendwas Lexikon
gibt's
oder sowas
Lexiker?
Gibt's, genau. Und hat dann auch sich Fachbücher geholt und hat dann das, was ich geschrieben habe, ergänzt um Informationen. Also.
Und das taucht auch in dem Buch so auf,
genau.
Muss man vielleicht nochmal erklären. Das macht es schon auch sehr witzig, wobei das Verrückte ja dann ist, dass sie dann auch oft total abschweifen. Also
ja.
Das Buch geht eigentlich über Neuseeland, aber plötzlich geht es auch über die Museen in Paris oder
es gibt
Sauerkraut
eine Stelle,
nicht von den Deutschen erfunden
richtig,
wurde.
Genau, weil da ging es halt dann, also bei einer Stelle weiß ich noch, da ging es darum über die Maoris und wann die dort hingekommen sind und inwiefern die Natur verändert haben. Und dann habe ich mich dann informiert, nachdem er da was geschrieben hat und habe dann festgestellt, dass das auf den Osterinseln total interessant gelaufen ist, weil man immer dachte, die Einwohner da, die Polyneser, hätten alles, und dann geht's halt ein ganzes Stück nur über
genau. Die
Osterinsel. Und das,
aber brauche ich das jetzt, wenn ich nach, brauche ich das denn jetzt, wenn ich nach Neuseeland fahre? Also, wenn es kein klassischer Reiseführer ist, was ist es denn? Es stimmt schon ein. Oder wenn ich jetzt vorhabe, ich reise nach Neuseeland,
Ist ein Reisebegleiter, möchte ich sagen. Also, man kann, wir waren 10 Tage da, das Buch ist so aufgebaut, jedes Kapitel ein Tag. Das heißt, man kann theoretisch die Sachen so nachreisen, wie ich sie auch gemacht habe. Vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit, die man dann hat. Und kann dann zu den Dingen das lesen, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe und dann diese Hintergrundinformationen bekommen. Parallel dazu ist es aber auch das, was den Menschen ausmacht, die Neugierde des Menschen ist es, dass er eben nicht sich nur für eine Sache interessiert, weil die Welt ist viel zu vielfältig, als dass Dinge alleine stehen, sondern alles hängt irgendwie zusammen.
Mhm.
Und gerade diese Geschichte jetzt hier, Polynesier auf den Osterinseln mit einem ähnlichen Problem auf Neuseeland mit den ersten Menschen, die dort gesiedelt haben, dass das alles irgendwie so zusammenhängt und dass wir alle irgendwie, es geht um Schöpfungsgeschichte, wo mir dann auffiel, dass Schöpfungsgeschichten irgendwie, dass das Jahreswechsel immer im Winter stattfinden. Also ich habe keine Kultur gefunden, wo die Jahreswechselfeier im Sommer stattfindet. Und das fand ich so interessant, dass man das dann merkt. Er erzählt dann auch von irgendwelchen anderen Sachen und so. Und diese, dass man auf dieser Reise durch dieses Land seinem Geist klar macht, die Welt ist groß und man greift dorthin und von allen Informationen sucht man sich was zusammen, assoziiert und erlangt Erkenntnis.
Würden Sie nochmal hinfahren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde, ganz ehrlich, ich würde sofort wieder hinfahren, wenn ich es zeitlich hinkriegen würde. Ich würde sogar für 14 Tage nochmal hinfahren. Man ist zwar 4 Tage unterwegs, also 2 Tage hin, 2 Tage zurück, hat einen nicht unerheblichen Jetlag, weil man einfach 24 Stunden verschiebt, aber diese 2 Tage, die man verliert im Vergleich zu einem Mallorca-Urlaub, sind das Land wirklich allemal wert.
Aber in dem Buch schreiben Sie, Sie würden einen besseren Mückenschutz mitnehmen.
Ja, ich würde, also da gab es kleine Mücken, von denen sogar James Cook sagte, es wären die widerlichsten Mücken, die er jemals auf seiner Reise gesehen hat. Und ich glaube, er hat ziemlich viele Mücken gesehen. Was ich aber auf jeden Fall machen würde und anderen auch wirklich empfehle, ist, nicht versuchen, das ganze Land kennenzulernen, sondern ich würde ganz gezielt an 1, 2, 3 Orte fahren und dort dann 2, 3, 4 Tage bleiben, weil man dann einfach viel mehr Ruhe hat. Es ist einfach die größere Erholung.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Zu Gast Bernhard Hohecker, vor allem bekannt als Comedian, aber eben auch als Autor. Reiseliteratur, Buch über Neuseeland. Davor ein Buch, Lost Places, ein Bildband über die Entdeckungsreisen. Also Sie haben Ruinen erforscht, Industrieruinen auch. Ein Bilderbuch vergessener Orte. Was war daran so faszinierend?
Also ich bin ja auf Tour oft und da weiß man nicht, was man tagsüber machen soll. Dann habe ich einen Hund dabei, das heißt, den ganzen Tag im Hotel bleiben ist auch doof. Und dann geht man raus. Wo geht man da hin? Jetzt ist man auf irgendwelchen kleinen Käffern, wo jetzt auch nicht der klassische Reiseführer unterwegs ist. Und deshalb informiere ich mich so im Internet und dann gehen wir in diese alten Industrieruinen, also diese Lost Places, verlassene Orte, das sind Bunkeranlagen, Fabrikhallen, Krankenhäuser oder sowas. Und dann findet eine Zeitreise statt. Also wir laufen da rum. Regel ist, wir hinterlassen Fußspuren und nehmen nur Fotos mit. Also es wird nichts verändert, es werden auch keine Türen aufgebrochen. Und versuchen herauszufinden, was war hier? Was war das für ein Raum? Wie haben die Menschen sich bewegt, die hier unterwegs waren? Dann recherchiert man. Und auf diese Art und Weise macht man so eine kleine Zeitreise.
Eigentlich lieben Sie auch mehr die Natur als die Städte. Und das hat ja doch eher was Industrielles, Städtisches oder?
Es ist der Moment, wo die Natur sich die Stadt wiederholt. Weil man
Unkraut umwuchert,
man muss manchmal durch Gebüsche gehen, damit man dann wo reinkommt. Man sieht, wie sich Rankenpflanzen durch ein Fenster auf den Boden bewegen oder ein Fenster ist aufgebrochen und in einem ansonsten komplett trockenen Gebäude findet sich auf einmal eine Wiese mitten in einem Gebäude, in einem Raum. Nur der Bereich, wo die Feuchtigkeit hinkommt, und wenn man das sieht einfach faszinierend aus. Wir haben dann immer Bilder gemacht und die einzige Möglichkeit, diese Bilder auszustellen, war der Bildschirmschoner. Das war uns dann zu wenig. Mhm. Außerdem ist das ja sehr eitel, wenn man die Bilder nur sich selber zeigt. Und dann haben wir überlegt, wir hätten eigentlich Lust auf ein Buch. Und haben dann auch einen Verlag gefunden, der das auch genau so gedruckt hat.
Dazu passt ja auch so ein bisschen das Hobby, das Sie haben, Geocaching.
Genau, oder? das ist auch...
Da sind Sie Fan, das ist eine moderne Schnitzeljagd.
Genau, das ist was anderes. Das ist dann so dieses, was die Leute kennen, diese moderne Schnitzeljagd. Also mit GPS-Geräten läuft man durch die Gegend, hat Koordinaten eingegeben. Das Gerät sagt einem 200 Meter in die Richtung und dann findet man mit einem Magneten unter einer Bank oder unter einer Wurzel am neben dem Weg an einem Baum so eine kleine Tupperdose. Tupperdose kann ich sagen, eine Plastikdose, mhm. ein Behältnis. Dort ist ein Logbuch drin und in dieses Logbuch trägt man sich dann mit seinem Nicknamen ein. Also man gibt ja so Spitznamen.
Und dann vergräbt man diese Dose.
Und dann wird das wieder versteckt, damit der Nächste, der das macht, auch dort fündig wird.
Und wenn Sie so eine Dose öffnen, da stehen dann schon 27 Namen vorher drin.
Genau, oder? 27 oder auch schon 1500. Das gibt Dosen, die werden sehr, sehr oft gefunden. Und dann geht man ins Internet, auf die Plattform, wo man an die Informationen auch rangekommen ist und trägt sich dort wiederum ein mit einem Online-Log. So dass dann auch der die gelegt hat, weiß, da war der sowieso da und der fand es dann gut, da schreibt man tolle Gegend, super Ausflug gehabt, ging schnell, hat ewig gedauert.
Und haben Sie selber auch schon solche Plätze kreiert, in dem Sinne, dass Sie, ja?
Also ich habe welche versteckt, da muss man klettern teilweise, mhm. also richtig mit Gerät. Und das sind die, die mir selber auch immer sehr viel Spaß machen. Ich bin ja so ein Bergfan, mhm. habe in Südtirol habe ich auf mehreren Bergen, auf Bergspitzen, eine Dose gelegt und das ist meine persönliche Lieblingsdose, liegt auf der Zielspitze. Das ist eine 10-stündige Bergwanderung über 1500 Höhenmeter auf 3006 Meter und die wurde dieses Jahr nur ein einziges Mal gefunden. Und das finde ich super. Das letzte Mal letztes Jahr und jetzt dieses Jahr. Und ich gratuliere jetzt nochmal den Leuten, die da waren. Ich finde es total abgefahren.
Und bei dieser Art Schnitzeljagd, dürfen da Ihre Kinder mit oder machen Sie das alleine immer nur mit Hund?
Das Hobby ist für die ganze Familie. Also man trifft immer wieder Familie mit Kindern, die da unterwegs sind. Es gibt Dosen, die auch von Kindern gelegt werden oder wo dann Rätsel sind für Kinder. Gerade wenn man muss dann oft so Sachen machen wie zähle die Holme, aus der die Bank gebaut ist. Okay. Und nimm das mal zwei, da kann man dann mal so ein bisschen.
Aber es ist ja der klassische Kindergeburtstag aber auch eigentlich. Also die Schatzsuche am Kindergeburtstag.
Genau, das ist ja das Schöne, dass man diese alten Kindergeburtstagserlebnisse nochmal haben kann.
Ja. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Deutschlands beliebtester Besserwisser oder böse gesagt der Klugscheißer der Nation. Das habe ich auch über Sie gelesen. Ganz schön gemein eigentlich.
Ja, ich weiß gar nicht. Klugscheißer. Man hat mich mal gefragt, wie wird man Klugscheißer? Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, indem man aufmerksam anderen Klugscheißern zuhört. Mhm. Weil das Klugscheißen, da steckt ja das Wort klug drin. Und das ist ja dann oft nicht dumm, was die anderen sagen. Und wenn man da zuhört und es dann gezielt einsetzt, dann...
Aber Sie waren nicht immer der Klugscheißer der Nation. Sie waren eher faul in der Schule. Kann man sich gar nicht vorstellen. Stimmt das?
Ich bin immer noch faul. Nein. Deshalb höre ich ja Klugscheißern zu, dann muss ich mir das Wissen nicht raussuchen, sondern kann mir das von denen aneignen. Man muss halt schon gucken, also ich bin jemand, der dann auch gerne das Kritische mag. Also wenn ich dann irgendetwas höre, dann kann man ja, ist ja die einzige Möglichkeit, das die Korrektheit zu überprüfen, dass man es entweder nachliest, wenn man es komisch findet, oder es einfach mal jemandem erzählt, der sich damit auskennt und dann kriegt man manchmal gesagt, na, das ist Quatsch. Und dann verändert sich das Wissen.
Aber war das auch Ihr Vorteil dann bei Ihrer Rolle in der Rateshow Genial daneben, dass Sie zum Teil ja völlig abwegige Begriffe auf einen Schlag erklären konnten? Also wo man sich dann gefragt hat, das gibt's doch gar nicht, wie kommt er denn jetzt darauf?
Ja, auf einen Schlag, das waren dann schon so Gedankenprozesse, die so passiert sind. Also das ist ja sehr assoziativ, deshalb ist es immer schwierig zu sagen, ich kriege da so einen Begriff und dann überlege ich, das habe ich schon mal gehört, das gibt's da. Also warum stellt sich der Panda auf die Hände, wenn er pinkelt? Und dann erinnerte ich mich an eine Frau, die mir mal erzählte, ihr Hund, ein Dackel oder sowas, würde sie auf die Hinterbeine stellen, damit er höher pinkeln kann. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das eine Möglichkeit für den Panda.
Niedriger zu pinkeln.
Höher zu pinkeln, weil er dann auf den Händen steht.
Ach so.
Und das habe ich dann einfach nur so vorgeschlagen und das war dann die richtige Antwort. Also es war einfach nur so ein assoziatives um die Ecke denken.
Ich erinnere mich noch an die Knallerbsen, die auf die Schienen gelegt wurden. Erinnern Sie sich daran noch?
Weil wenn eine Panne ist, werden die Knallerbsen auf die Schienen gelegt, damit der Fahrer weiß, oh, hier knallt's, da vorne steht ein Zug. Und zwar war das, glaube ich, sogar in Mauretanien oder sowas.
Nee, es war, glaube ich, in Frankreich.
Die Frage kam zweimal.
Ich meine, es war in Frankreich, weil ich dann nämlich ganz überrascht war, dass es für den TGV gilt. Also, quasi das Warnsignal ist an die nachfolgenden Züge. Man legt Knallerbsen auf die Gleise.
Das war Frankreich.
Deshalb hat so ein Lokführer immer so eine Packung Knallerbsen bei sich.
Ah,
Diesen Sommer haben Sie sich vermutlich einen Traum erfüllt mit diesen 6 Folgen fürs ZDF. Nicht nachmachen.
Ja.
Das muss doch. Also vielleicht müssen wir kurz erklären, was es war. Eine Serie, Sie durften mit Wiegald Boning zusammen verrückte Experimente machen, die man besser nicht nachmacht. Also zum Beispiel ein Feuerwerk im Wohnzimmer zünden.
Genau, Dinge, die man, wo immer auf den Packungen steht, das soll man nicht tun. Da steht immer nicht im Wohnzimmer zünden. Und man fragt sich, was passiert, wenn man das jetzt trotzdem macht. Und ich kann jedem empfehlen, es nicht auszuprobieren, weil es war wirklich eine Rakete hat, die abgehängte Decke durchschlagen und ist dann natürlich in der abgehängten Decke explodiert und hat dort weitere Magnesiumteile glühend hinterlassen, sodass die Feuerwehr da reinkrabbeln musste. Das haben irgendwelche
Das Haus wurde hinterher abgerissen.
Ja, genau, es war ein Abrisshaus und es war natürlich alles alte Möbel und dieser ganze ganze Kram, aber es war wirklich, es war teilweise echt
interessant. Aber das ist ja nicht ungefährlich, oder? Sie haben sich immerhin die Achillessehne angerissen.
Ja, das ist die spektakuläre Geschichte, dass wir versucht haben, wie man nasse Grillkohle ankriegt. Und man kann ja mit Magnesium auch unter Wasser schweißen. Und dann haben wir überlegt, wie ist das, wenn man jetzt mit Magnesiumpulver diesen Grill anzündet? Und das funktioniert. Allerdings verbrennt Magnesium bei irgendwas über zwischen 2 und 3000 Grad. Heißt, das ist sehr heiß. Also das war nicht wirklich heiß. Ich habe so eine Hitze, glaube ich, wirklich noch nie gespürt. Mhm. Und bin fluchtartig weggegangen. Und da war ich mich so schnell bewegt, dass mir danach die Achillessehne wehtat. Und wir sagen einfach, sie wäre angerissen, weil das Wort gerissen klingt total spektakulär. Klar. Wahrscheinlich war sie nur gedehnt, aber gedehnt klingt langweilig. Nee,
gerissen ist besser.
Klingt besser. Und auch wir sagen immer ganz leise, wahrscheinlich, aber dass das gerissen betont
bleibt. Auf jeden Fall tat Ihnen was weh.
Mir tat was weh. Aber es sind schon Dinge, wo ich teilweise wirklich überrascht bin, welche Energie drin steckt. Also wenn so eine Flasche in der Mikrowelle explodiert und der Deckel wird 5 Meter über den Flur geschossen und schlägt eine Kitsche in der Plexiglasscheibe, dann möchte man ganz ehrlich...
Sind Sie zu Hause jetzt vorsichtiger geworden?
Ja,
nein.
Ich habe jetzt einen Feuerlöscher in der Küche, weil ich gesehen habe, wie schnell was passieren kann.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie leben heute in Bonn, Sie leben schon ganz lange in Bonn, sind aber geboren in Neustadt an der Weinstraße.
Genau.
Und wann waren Sie zuletzt da?
In Neustadt an der Weinstraße weiß ich es gar nicht. Ich glaube, vor 1, 2, 3 Jahren habe ich sogar mal gespielt. Aber ich bin mehr oder weniger regelmäßig. Also ich finde sehr oft die Verwandtschaft, natürlich viel zu selten, in Ludwigshafen, weil da meine gesamte Verwandtschaft lebt. Und väterlicherseits. Und ich fühle mich der Pfalz immer noch verbunden. Also ich liebe diesen Dialekt. Ich halte ihn ja auch gar nicht für einen Dialekt, sondern das ist für mich klares Hochdeutsch. Mhm. Ich verstehe auch die ganzen Worte.
Können Sie es auch sprechen?
Nein, ich kann keine Dialekte. Wir haben zu Hause auch immer mit mir wurde natürlich auch Dialekt geredet, aber ich habe immer nur Hochdeutsch geantwortet. Und aber ich weiß, Bächle machen und sowas, was das bedeutet. Gelle Riewe kenne ich.
Gelbe Rüben
wahrscheinlich. Gelbe Rüben, genau. Und Krummbeere. Aha, klar. So Sachen, das ist für mich alles völlig normale Begrifflichkeit. Sauerwasser auch, sehr lustig mit Sprudel.
Sie waren ein Jahr alt, als Sie nach Frankfurt, glaube ich, gingen ungefähr. Dann nach Bonn umgezogen sind. Aber Sie haben irgendwann mal gesagt, dass Sie die Leute hier so in der Pfalz, die finden Sie schon auch lustig. Und dann haben Sie eine sehr witzige Unterscheidung gemacht. Ich habe gelesen, die Pfälzer seien eher die am Küchentisch Sitzenden, die Rheinländer eher an der Theke Sitzenden.
Genau.
Was meinen Sie denn mit der Unterscheidung?
Ja, das hängt natürlich mit meiner Erfahrung zusammen. Also wir haben bei meiner Verwandtschaft in Ludwigshafen, gibt es in dem Großelternhaus einen großen Küchentisch. Und da sitzen immer alle. Und wenn Leute vorbeikommen, die sitzen auch da und kriegen Kaffee. Und das ist dieses Gefühl, was ich immer hatte. Wir hatten einen Weinbauern, da haben wir regelmäßig Wein geholt. Also meine Eltern, ich selber nicht. Und da haben wir auch immer am Küchentisch gesessen. Und das ist für mich eine Urform von Gemütlichkeit, die ich auch selber, ich habe selber einen Küchentisch, weil ich will, dass man da in der Küche sitzt. Das ist total gemütlich. Und bei den Rheinländern, gut, da war ich natürlich dann auch schon in der Pubertät, da war ich wahrscheinlich öfter in der Kneipe als am Küchentisch.
Möglicherweise.
Da ist es aber ein bisschen diese Offenheit Fremden gegenüber. Die würde ich den Pfälzern jetzt nicht so ohne weiteres unterstellen. Mhm. Also, solange man sich auf der Straße begegnet und weitergeht, ist das in Ordnung. Aber in der Kneipe ist es wirklich, egal wo man hingeht, in Köln, man wird immer angequatscht, dieses trink doch eine mit, ist einfach Prinzip. Man wird in keiner Stadt so herzlich empfangen, finde ich, wie in Köln oder im Rheinland generell.
Und Ihr Elternhaus, der Vater war, glaube ich, Postbeamter, ne?
Ja, genau.
Mutter Hausfrau, das ist ja so
klassisch. Der totale, klassische, konservative, katholische Familie.
Sonntags in die Kirche.
Jeden Sonntag in die Kirche. Ich war Messdiener und alles und habe das volle Programm durchgezogen.
Und dann wird der Sohn Comedian. Wie haben die Eltern das verkraftet?
Also meine Mutter ist stolz. Ja, weil sie natürlich auch angesprochen wird jetzt und dann so hat, grundsätzlich schwebt immer die Angst mit, klappt das, weil das ist ja Künstler und Künstler hungern ja irgendwann dann und essen nur noch trockenes Brot, was verschimmelt ist. Und mein Vater war bis zum Schluss der Meinung, also es wäre gut, als wenn du das als Hobby machst, in Ordnung und dann vielleicht als Beruf so Postbeamter.
Und das VWL-Studium, dass sie das nicht abgeschlossen haben? Hat Sie das irgendwann mal geärgert oder sind Sie da mit sich im Reinen?
Ja, grundsätzlich bin ich ja mit mir im Reinen. Manchmal denke ich schon, ich jetzt gern, also es geht mir nicht um den Abschluss, sondern es gibt oft Dinge, wo ich denke, ah, da hätte ich gerne mehr Ahnung jetzt von. So wirtschaftliche Sachen, wo ich dann denke, ah, jetzt wo ich das höre. Aber ich fand es super interessant. Es macht totalen Spaß gemacht. War sehr mathematisch in Bonn, sehr wissenschaftstheoretisch auch. Und das ist das, was ich liebe, diese Art zu denken. Also wie halt Experimente aufgebaut sind in Physik, so gehen die halt dann da auch an, ja, an volkswirtschaftliche
Sie
Modelle
lieben Statistik und Excel-Tabellen.
Ja.
Und trotzdem vergessen Sie hier und da mal Geburtstage. Ich finde, das passt nicht zusammen.
Warum? Weil gerade in einer Excel-Tabelle stehen Sie ja zum Lesen. Excel-Tabellen sind ja nicht zum Auswendiglernen.
Ja, aber da muss man auch reingucken.
Ja, mach ich ja dann auch. Ich habe auch eine Tabelle, keine Tabelle, in dem Fall ist es ein Kalender, der mich auch erinnert, wer Geburtstag hat.
Das geht natürlich jetzt dank der modernen Technik, passiert das jetzt
einfach
nicht.
Leider, aber auch dank der modernen Technik gratuliere ich einem Freund immer einen Monat zu früh. Aber das jetzt, glaube ich, schon seit 5 Jahren.
Der wäre enttäuscht, wenn es diesmal dann nicht so wäre.
Ja, genau, weil ich sage dann immer, Termin aktualisieren und vergesse zu sagen, auch die folgenden Termine. Und im Jahr danach macht wieder Ping, ich rufe an und sagt, nee, das ist aber erst nächste Woche.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Zum Studio muss man auch ein bisschen Geld verdienen. Mit Jonglieren und Comedy ging das ganz gut. Zuerst mit den Comedy Crocodiles mit Bastian Pastewka und dann waren sie auch noch eine Zeit Mitglied beim Improvisationstheater Springmaus. Waren diese Erfahrungen, also sowohl die Comedy Crocodiles als auch die Springmaus, waren das eine gute Grundlage dann fürs Fernsehen später?
Also Comedy Crocodiles auf jeden Fall. Weil man sich natürlich, gerade wenn man so jung ist, hat man auch viel Zeit, so rumzuphilosophieren, was man machen möchte, sich zu finden. Ich habe damals schon, wenn dem andere eher an den Texten gehangen haben, war ich schon immer etwas großzügiger mit der Interpretation von vorgegebenen Worten und habe dann die moderativen Teile übernommen, was so dieses freie Sprechen dann wahrscheinlich so ein bisschen trainiert. Und dann kam über so Kontakte, wo wir gespielt haben mit den Crocodiles, kam dann der Kontakt zu einem zu ProSieben. Mhm. Und dann bin ich da bei Switch gelandet. Habe dann, als Switch zu Ende war, das damalige Switch, die Classics, habe ich da mit dem Solo-Programm angefangen. Da habe ich auf der Bühne sehr viel mit Leuten geredet, habe das dann gelernt. Und als dann die Springmaus kam, war ich dann für die Springmaus gut präpariert.
Aber wie viel Spontanität lässt denn Switch oder Switch Reloaded, wie viel Spontanität lässt das überhaupt zu? Weil das ist doch wahrscheinlich eine ganz klare Dramaturgie, oder?
Genau, und das ist das Schöne an meinem Beruf, dass ich so viele Sachen mache. Also ich bin der Meinung, der Mensch ist ein Freund der Vielfalt. Das Gehirn braucht Vielfalt. Wenn ich nur Bücher schreiben würde, wäre das, glaube ich, irgendwann langweilig. Wenn ich nur Switch machen würde, würde ich denken, ja, irgendwann so ein bisschen mehr... Wäre auch schön. Wenn ich nur auf der Bühne stelle, würde ich denken, naja, es wäre toll, wenn man jetzt mal was machen kann mit aufwendigerer Maske und mit mehreren Kollegen und mit einem tollen Set und allem. Und genial daneben natürlich dann einfach was gesagt bekommen, loslabern, fertig.
Aber das stelle ich mir auch anstrengend vor. Sie sind ja einfach auch permanent unterwegs, oder?
Ja, das kann ich mit einem kleinen Ja beantworten. Es ist auch anstrengend. Mhm. Aber ich empfinde es noch als angenehm anstrengend. Es gibt immer mal Phasen, wo ich dann denke, oh, das ist jetzt aber ein bisschen viel. Ich hatte auch schon mal Sorge, so einen Burnout zu kriegen. Mhm. Habe dann im Internet diverse Tests gemacht, die dann mich alle beruhigten, aber sagten, passen Sie auf. Und dann habe ich dann einfach gesagt, du, es gibt keine Termine mehr dieses Jahr. Und dann gibt's halt keine mehr.
Und wenn Sie auf der Bühne stehen, sind Sie dann in der Rolle des Kabarettisten oder das Wort Kabarettist haben Sie nicht so gern, glaube ich.
Nee, Kabarettist, ich bezeichne Kabarettisten immer gerne als so linken Stammtisch. Hm. Also die sind gegen alles, machen aber keine Vorschläge. So, das ist total richtig und wichtig. Also gerade ist einfach wichtig, dass es so Leute gibt und diese Kraft, die dann auch Dinge mal erwähnt oder einfach mal ausspricht. Ich selber habe immer das Problem, wenn ich auf der Bühne stehe und etwas kritisiere, dann muss ich einen Alternativvorschlag haben und ich möchte das Thema verstanden haben. Und so Dinge wie Rettungsschirm ist natürlich immer schön für einen Gag.
Ja.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das alle so wirklich durchdrungen haben. Oder wenn man
dann, würde jetzt auch unseren Rahmen hier sprengen.
Ja, genau. Und solche Dinge. Das ist dann so, also bei manchen Dingen klappt das, bei anderen Sachen eher nicht. Und Politik ist nicht so mein Ding. Ich mag auch Sachen, die so über 4 Jahre aktuell bleiben. Die sind auch zu weit weg von mir selber. Ich erzähle gerne Dinge, die mich bewegen.
Gibt es denn irgendwas, worüber Sie auf keinen Fall Witze machen würden?
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, man darf über alles Witze machen und über alles lachen. Also wirklich über alles. Mhm. Nur nicht überall. Und mit jedem. So, und das ist das. Und ich mache, die Ansage an die Autoren ist keine Pipi-Kaka-Pillermann-Witze, weil die kommen automatisch, dass man spontan eine Bemerkung macht. Also ich war in Norddeutschland und dann haben sie mir den Schlüssel angeboten und das heißt auf Norddeutsch Schlödel. Und wenn man da sagt, hier, kann ich Ihren Schlödel haben, dann denkt man, was ist jetzt los? Wenn einem das auf der Bühne erzählt, gut, geht's natürlich um den Pillermann. Das ist halt dann so. Aber das soll nicht Thema sein, weil man sehr gerne neigt, mit so einem Schmuddelgag was abzubinden. Und das andere finde ich immer schöner. Dann gibt es keine Ausländerwitze, weil ich das, geht's immer nur um Vorurteile und Klischees, die will ich nicht bedienen. Ich mache Ausländerwitze in dem Programm, erzähle aber vorher, dass man mit Vorurteilen und Rassismus leichter an die Leute rankommt. Dann erzähle ich einen Witz, die Leute lachen und sagen, seht ihr, hat funktioniert. Manchmal gibt es Leute, die das kapieren und manchmal gibt es Leute, die das nicht kapieren. Und vielleicht werden es mir irgendwann zu wenig, dann nehme ich es wieder raus. Das lebt, so ein Programm lebt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wenn man so viele verschiedene Projekte laufen hat wie Sie, dann muss man ja auch mal entspannen. Sie wandern gerne und schalten ab beim Musikhören. Heavy Metal. Und Sie spielen Counter-Strike.
Ja, also Heavy Metal höre ich total gerne. Und das ist wie, also selbst die Leute sagen immer, das macht einen aggressiv. Also ich persönlich sehe das ja überhaupt nicht so. Wenn ich aggressiv bin, wenn ich sauer bin, wenn ich traurig bin, wenn ich so ein unangenehmes Gefühl habe und höre dann Metal-Bands, die mir gefallen, dann geht's mir danach einfach besser. Ich bin danach gut gelaunt. Ich habe danach einfach wieder Spaß. Und bei einer Wanderung da passte das hervorragend zusammen. Rosengarten, also durch die Dolomiten gewandert. Es waren die letzten 3 Stunden. Es war nur noch so ein schmaler Weg, der sich den Höhenzug entlang zog. Also nichts mit Steigung und total öde. Und dann zieht es zusammen ein Regen ohne Gleichen. Und dann habe ich einfach gesagt, so jetzt höre ich einfach Musik, obwohl ich in der Natur bin. Und dann habe ich von Enziferum irgendwelche Finnen, wo auch schon auf dem Cover ein Typ dem Regen entgegenbrüllt. Und es war mit Tränen in den Augen bin ich da durch diese Berge gelaufen. Und mir war sicher, als Gott die Alpen erschaffen hat, muss im Radio ein Metal-Song gelaufen sein.
Ich wusste gar nicht, dass es da schon das Radio gab.
Ja, es gab ja laut Schöpfungsgeschichte schon den Tag, bevor er den Tag erschaffen hat. Ach so. Am ersten Tag erschuf er den Tag. Das ist ja so ein Logik-Ding. Aber das wäre ein Teil, dem ich mich dann auch in meinem Programm widme. Ja, das andere ist dann Counter-Strike. Da komme ich leider im Moment nicht mehr so viel zu. Also ich spiele immer noch sehr gerne Computer und mag diese 3D-Situationen und auch die Ego-Shooter. Aber es ist halt für mich so ein Räuber und Gendarm. Und es macht totalen Spaß. Es ist richtig spannend. Man erschreckt sich. Man hat eine Herausforderung. Und ich habe einfach nur definitiv zu wenig Zeit.
Können Sie denn die Kritik nachvollziehen, dass manche Leute sagen, oh, solche Computerspiele sind ganz schlimm und die machen irgendwie die Jugendlichen zu einem Amokläufer? Also, es gibt ja tatsächlich bei dem einen oder anderen, war es dann so, dass er irgendein Computerspiel spielt.
Ja, aber das ist so ein statistisches Problem. Also die Amokläufer haben natürlich vorher Counter-Strike gespielt, aber die haben auch Brot gegessen. Aber man geht jetzt nicht hin und sagt, man soll das Brot verbieten, sowas. Und ich weiß auch nicht, bei wie vielen Umfallen oder Unfallopfern mit Autos, die Leute Autorennspiele privat machen. Und da hat man dann keine Angst. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man total, wo die Leute so komisch reagieren, weil sie Angst vor dem Medium an sich haben. Ich glaube, der Mensch ist ein bisschen komplexer. Ich kann die Kritik natürlich nachvollziehen, also die Logik, die dahinter steckt, aber ich halte sie für falsch. Ich glaube, aggressive Leute finden dorthin, aber nicht Leute, die das spielen, werden aggressiv.
Also Sie würden es Ihren Kindern auch nicht verbieten oder verbieten es nicht, oder?
Die Menschen sollen selber entscheiden, was sie machen. Einfach, die sollen gucken, man muss halt gucken, wie die dann reagieren. Also ich meine jetzt, World of Warcraft ist ein Spiel, ist alles andere als gewaltverherrlichen. Das ist halt so ein Strategiespiel und da gibt es haufenweise Leute, die süchtig werden, weil das Spiel an sich eine gewisse Faszination hat.
Glauben Sie denn, dass Sie da auch süchtig werden könnten, wenn Sie denn mehr Zeit hätten?
Oh ja, bei World of Warcraft bin ich mir sicher, weil ich neige dazu, sowas dann sehr gerne und sehr viel zu machen. Ich habe auch nächtelang schon durchgespielt und war auf so LAN-Partys und sowas. Es macht totalen Spaß, aber ja, ich würde, glaube ich, dazu neigen.
Könnte man ja aber auch in der Garderobe machen vor einem Auftritt. Ginge ja, machen sie aber nicht. Ja,
doch, manchmal doch. Schon. Ah, ja. Okay. Also wenn ich Netz habe oder sowas und der Rechner gibt das her und ich habe Zeit, dann mache ich das. Aber im Moment ist es meistens so, wenn ich gerade in so Buchphasen bin, dann schreibe ich dann oder arbeite irgendwie durch oder ich gucke mir Filme an, die ich immer so mitnehme und nie dazu komme zu Hause, wo ich dann mal in Ruhe gucken kann. Also ich bin sehr gerne früh im Theater, auch wenn ich es eigentlich gar nicht müsste.
Warum?
Ist einfach total entspannt. Man sitzt in einer total langweiligen Garderobe, man kriegt umsonst Kaffee und so Schnittchen oder mal so eine Nudel. Und dann sitzt man da und kann dann im Internet surfen, man kann Musik hören, einen Film gucken, man kann einfach so vor sich hin gammeln.
Die Nudeln, das war für mich jetzt das Stichwort Essen. Was können Sie besonders gut kochen? Auf die Frage haben Sie mal geantwortet, tiefgefrorenes Asiagericht in der Mikrowelle.
Also ja, ich liebe Bami Goreng. Also das mag ich auch beim Chinesen. Also das Komplexe, wo auch die Shrimps drin sind und die Krabben. Und ansonsten, ich mache total gerne Essen warm, weil ich der Meinung bin, wenn Leute kochen können, dann sollen sie das auch tun.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir haben über Neuseeland gesprochen, Ihr neuestes Buch. Wir haben gesprochen über Comedy, Geocaching, Ihren Drang nach Wissenschaft. Sie sind wirklich ein vielseitiger Mann.
Vielen Dank.
Was haben Sie in Neuseeland oder von den Neuseeländern gelernt, außer dem Nasengruß?
Ja,
Tja, den können wir jetzt hier nicht machen, das sieht man ja nicht.
Ich habe auch bis heute nicht genau verstanden, wie der geht. Also,
das habe ich mir nämlich gedacht. Da gibt es eine Zeichnung in Ihrem Buch und daraus werde ich trotzdem nicht schlau.
Ich habe auch den ersten Nasengruß, den ich gemacht habe, war der, wie ihn die Eskimos machen, wenn die so die Nase aneinander reiben. Dann habe ich aber gelernt, dass man dass die nicht die Nase hin und her wackeln, sondern die Stirn aneinander legen und die Nase sich berührt. Was ich noch nicht genau weiß, ob man sich jetzt auch noch in die Augen guckt. Ich glaube ja, denn weggucken heißt unterwerfen und Dominanz des anderen. Und es ist dann auch wiederum unhöflich, wegzugucken, weil man dann dem anderen. Also das ist alles nicht ganz so unkomplex. Also den habe ich gelernt und ich habe einfach gelernt, wie entspannt man sein kann. Die Neuseeländer sind einfach total entspannt, weil in dem Land herrscht absolute Ruhe.
Sie haben in einem Interview vor 6 Jahren auf die Frage, was Sie an sich mögen, gesagt, mein Gehirn und meine Waden. Ist das immer noch so oder gibt es inzwischen was anderes, was Sie mögen?
Die Waden, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Also mein Gehirn, weil ich finde, das Gehirn ist einfach das, was uns von allem unterscheidet. Und das ist das, ich bin ja auch der Meinung, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, deswegen. So, aber die Schöpfung, also ein König neigt dazu, die Krone abzulegen, wenn sie ihm zu schwer wird. Das sollte man dazu sagen. Und meine Waden, das fand ich sehr lustig, weil ich eigentlich überhaupt keinen Sport mache. Also bewege mich gerne, aber gehe nicht in die Muckibude oder sowas.
Ja, aber Sie sind ja ständig unterwegs.
Ich war mal in der Muckibude, weil man da so ein Testtraining machen konnte und dann kamen so 2 Typen auf mich zu, geil, an welchem Gerät hast du denn die Waden trainiert? Und ich dachte, beim Badminton halt. So, da kam das halt dann her. Ansonsten bin ich grundsätzlich eigentlich sehr zufrieden mit mir.
Was mögen Sie nicht?
Das ist echt schwierig. Natürlich wäre man gerne manchmal größer, damit man sich etwas weniger so abhebt, sondern so normaler.
Länger. Ich hätte bei Ihnen gedacht, dass Sie sagen länger.
Stimmt. Der Gott gibt dir die Größe. Die Länge für die Größe ist man selber verantwortlich. Grundsätzlich wäre ich gerne optisch normaler und angepasster und idealer, wie man sich das vorstellt. Habe aber, wenn ich ganz ehrlich bin, einen wirklichen Nachteil, dass es nicht so ist, noch nie erlebt. Und wenn man sich umschaut, stellt man fest, alle Menschen sind nicht optimal, weil das natürlich nur ein theoretisches Durchschnittsmittel ist.
Und Sie ärgern sich, glaube ich, manchmal, dass Ihr Körper dann doch auch ein paar Stunden Schlaf braucht. Kann das sein?
Ich finde den Schlaf eine totale Verschwendung von Zeit. Das ist echt unfassbar. Ich bin im Moment dabei auf der Suche nach Schlafwecktraining. Also der Delfin zum Beispiel schläft nur so mit einer Körperhälfte, wenn er schläft.
Das ist clever.
Und Vögel auch. Und solche Sachen finde ich total abgefahren. Überlegen wir uns, ob das beim Menschen auch geht.
Es gibt bei SWR1 Rheinland-Pfalz eine Tradition. Der Gast bekommt ein kleines Geschenk.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich gucke mich jetzt schon um, wo Sachen eingepackt sind.
Es gibt hier eine gelbe Tasche. Ich greife mal hier unter den Tisch. Tatatata. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Sie nicht gesagt haben, womit Sie noch abschalten.
Ja, weil das ist schon eine Weile her, dass ich dazu Zeit hatte. Oh, ich sehe es schon. 1000 Teile.
1000 Teile, ein Puzzle mit einem kitschigeren Motiv, kitschiger geht's nicht.
Ja,
eine Alm.
Wie geil ist das denn? Es sind auch noch Berge mit drauf. Und ich puzzle total gerne, weil das so entspannend ist, bin aber die letzten Jahre nicht mehr dazu gekommen. Und jetzt, wo ich das in der Hand halte, stelle ich wirklich fest, dass es wieder kribbelt. Auch wenn dieser, ich möchte mal sagen, vor einem Bergpanorama und grasenden Kühen über Steine fließende Bach jetzt mich so ein bisschen auch.
Ich habe gedacht, Sie haben bestimmt so einen Lackwiste, den man dann da drüber macht.
Richtig.
Und dann im Wohnzimmer kann man das dann an die Wand klappen.
Ja, also im Moment, also es ist so, wenn die fertig sind, die Puzzle, dann werden die mit so einem, eigentlich ist das wie so ein Leim, der etwas flüssiger ist und deshalb sinkt der in die Puzzleteile ein. Dann verkleben die und dann stelle ich die in den Keller nebeneinander wie Bilder. Aber das ist natürlich immer etwas sehr Entspannendes und dabei Dokumentationen gucken, das erweitert den Horizont.
Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und wahrscheinlich musste ich jetzt eigentlich sagen, Sie sind raus.
Wieso das denn?
Dankeschön.
Ja, ich wünsche allen alles Gute.
Bernhard Hoecker in SWR1. Leute, ich bin Claudia Deeg, wünsche Ihnen noch einen wundervollen Sonntag.